Moin Internet. Ihr hört Folge 197 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Zandt und mit mir im digitalen Gemeinschaftsraum heute Wiebke Weigel. Hallo Wiebke.
Hi.
Ja, heute mal ganz special, weil normalerweise bist du ja am anderen Ende der Welt, wenn wir Podcast, aber heute sind wir im gleichen Land tatsächlich.
Ja.
Du bist auf Geschäftsreise quasi.
Stimmt. Und Heimaturlaub.
Ja. Und Heimaturlaub. Und natürlich, aller guten Dinge sind drei, im Podcast-Studio, im Improvisierten.
Sehr improvisiert, ja. Ja, aber es läuft, glaube ich, jetzt.
Ja.
Schauen wir mal.
Ich sag mal so, Hauptsache der Inhalt stimmt, ne? Alles drumherum.
Oh ja, kein Pressure jetzt.
Das kann man ja, alles drumherum kann man ja verschmerzen. So, und genau. Und außerdem gibt es ja auch noch die Post-Production-Magic, die man noch ein bisschen draufwerfen kann, ein bisschen drauf sprinkeln kann und dann ist das auch wieder kein Problem. So, ich würde sagen, wir gehen direkt in Medias Res, wir steigen direkt ein. Und wenn ich so unser Dokument gucke, dann Pi mal Daumen, zwei im Sinn, fange ich an, richtig?
Ja.
Okay, sehr gut. Das ist immer so bei so ungeraden Tops. Ist immer schwierig, ne? Muss man so ein bisschen erstmal ein bisschen überlegen. So, okay, gut. Alles geklärt. Wir steigen ein und zwar lege ich diesmal los mit The Caribou Trail.
Mhm.
Und The Caribou Trail ist so ein bisschen, also letzten Endes ist es so eine Walking Sim Plus. Also es gibt schon so ein bisschen mehr zu tun, um rumzulaufen, aber es ist schon einfach größtenteils rumlaufen, von einem kanadischen Indie-Studio namens Unreliable Narrators und gepublished von Manavoid. Und was mir einem direkt so auffällt, finde ich, ist so dieses Ding, es gibt also diese These oder dieses Argument, dass wenn man einen Antikriegsfilm macht, macht man auch trotzdem irgendwie einen Kriegsfilm. So, weil der Krieg auch immer irgendwie thematisiert wird und immer auch so ein bisschen, also hier ist nicht idealisiert, auf keinen Fall, aber halt schon auch mit den Mitteln des Krieges, also irgendwie Schusswechsel, Explosionen etc., ja schon noch irgendwie so ein bisschen die Kriegsaction mit drin hat, sage ich mal so, ne? Auch wenn es halt ein Antikriegsfilm sein soll, das ist ja eigentlich immer so, also ob es irgendwie, keine Ahnung, Full Metal Jacket oder Platoon oder was auch immer, diese ganzen klassischen Filme. Und hier ist halt auch so ein bisschen so, also The Caribou Trail will ein ganz klares Anti-Kriegs-Statement geben. Das klappt auch, aber es ist halt auch immer so ein bisschen, es gibt halt auch so, sag ich mal, so Action-Sequenzen, wo man merkt, okay, es ist halt doch wieder First Person und man muss halt in dem Moment irgendwie, hat man irgendwie ein Gewehr in der Hand so ungefähr, ne? So. Was das so ein bisschen unterscheidet von vielen anderen moderneren Kriegsspielen, die ja meistens so Zweiter Weltkrieg und Onwards spielen, also ne, an irgendwelche anderen Kriegsschauplätze dann ab der Mitte des 20. Jahrhunderts. Und dieses Spiel spielt im Ersten Weltkrieg, 1915, während der Gallipoli-Kampagne, wo britische Truppen gegen das Osmanische Reich gekämpft haben. Genau, das Interessante da ist eben, dass da sehr viel Trivia drinsteckt zu dem ersten und ich glaube auch einzigen Regiment aus Neufundland, das in diesem Krieg quasi aktiv war.
Mhm.
Und Neufundland ist ja so ein bisschen, also das gilt so ein bisschen vielleicht wie das Bayern Kanadas, in Anführungsstrichen, also die sind so ein bisschen eigen. Die NeufundländerInnen, also die haben diesen, was auch daran liegt, dass sie halt sehr lange unabhängig waren, also ein bisschen wie Australien und Neuseeland, die ja auch länger so unabhängige Dominions waren im britischen Imperium. Und erst 1949 ist tatsächlich Neufundland Teil von Kanada geworden. So, und vorher war es halt irgendwie unter der britischen Krone, aber so unabhängig verwaltet, mehr oder weniger. Und weil die auch so ein bisschen isolierter sind, da so am östlichen Zipfel der kanadischen Küste und das ja sehr maritim geprägt ist, also so Fischerei ist ja so das Hauptding, die Hauptwirtschaft in Neufundland, ist natürlich logischerweise keine, hat sich da, also keine indigene Kultur, aber es hat sich trotzdem so eine eigene Kultur herausentwickelt auf Neufundland. Und das finde ich, schlägt sich auch sehr gut in diesem Spiel wieder. Man spielt dort Fischer Harding ist so ein frischer Rekrut in diesem Regiment, und der ist sein erster Auftrag nach dieser Grundausbildung oder sein erstes Deployment ist eben in Gallipoli oder auf Gallipoli, und dort dann eben da so eine, ja, sag ich mal, die Frontlinie zu verschieben auf dieser Insel, und da halt eben gegen die osmanischen Truppen zu kämpfen. Und wichtig, seine Peer Group da sind Gordon und Lonnie. Total unterschiedliche Typen sind das. Gordon ist halt so ein Raufbold, auch so ein bisschen so ein Draufgänger, Angeber-Typ, der tatsächlich, wie man später rausfindet, so ein bisschen dazu verknackt wurde, Kriegsdienst zu leisten, um halt irgendwie Schulden abzubezahlen, weil er irgendwie eine Kneipe in Schutt und Asche gelegt hat, so ungefähr. Und bevor er dann irgendwie in den Knast geht, sag ich mal, wurde er halt eben zum Kriegsdienst verdonnert. Und Lonnie andererseits, der ist total motiviert gewesen, irgendwie seinen Teil beizutragen, ist aber eigentlich noch viel zu jung. Also der war 17, als er eben sich gemeldet hat, und ist quasi frisch 18 geworden jetzt erst sozusagen. Das wissen die beiden aber auch nicht am Anfang. Also Fischer und Gordon, die denken auch, er wäre halt irgendwie, ja, schon ein bisschen älter. Genau. Und von Fischer selber erfährt man nicht so viel. Also nur, dass er eben in einem Waisenhaus aufgewachsen ist. Aber da gibt es interessanterweise relativ wenig Info im Vergleich zu den anderen beiden Charakteren. Vielleicht aber auch so ein bisschen, um da mehr Projektionsfläche zu bieten für die SpielerInnen. Genau. Und ja, das Setting alleine ist ja schon ganz spannend, weil Gallipoli, da ist nicht so viel. Das ist halt irgendwie, da ist ein Strand, da sind irgendwie so Hügel, da ist sehr viel Ödland, irgendwie so ein Salzsee und so. Also da passiert nicht so viel. Das ist so ein bisschen nicht so, wie man sich so einen actionreichen Kriegsschauplatz vorstellt. Und es fängt auch so ein bisschen an. Also es ist ein Rückblick. Man ist eben am Lagerfeuer in Frankreich in dem Schützengraben und erzählt eben von seiner ersten Expedition, sage ich mal, den neuen Rekruten, wie das denn damals so war. Und da ist auch so ein bisschen direkt der Punkt, was so ein bisschen die Sinnlosigkeit von so kriegerischen Auseinandersetzungen unterstreicht, ist eben, dass auf beiden Seiten da natürlich irgendwie Leute sterben in diesem, also gerade bei dieser Gallipoli-Expedition, aber im Endeffekt das halt totale Nebenschauplätze sind so. Ne? Also es sind halt einfach so, da sind so, mal so salopp gesagt, so ein paar Jungs von der Insel vor Kanada, fahren auf eine andere Insel und ja, werden irgendwie beschossen, so. Und mit Gewehren, Granaten und so, und kämpfen gegen irgendwie andere Jungs auf der anderen Seite, die halt auch da irgendwie auf diesem unansehnlichen Brocken da irgendwie stationiert sind, so ungefähr. Und es ist halt viel so, wie banal einfach dieser Alltag sein kann. Also man ist nie wirklich in einer richtigen Kampfhandlung im Sinne von hier, wir machen jetzt irgendwie einen Ausfall mit unserem Regiment und so, sondern es ist wirklich, ja, man ist kurz mal so im Niemandsland, wo halt auch irgendwie so ein paar Scharfschützen auf der anderen Seite agieren, aber ansonsten läuft man eigentlich meistens nur durch Gräben, gräbt irgendwie eine Latrine oder so, Dann muss man einmal so Identifikationsmarken sammeln, weil es irgendwie so einen kurzen Waffenstillstand gibt von einer Stunde aus, damit man halt die irgendwie so, die Angehörigen informieren kann, was passiert ist mit den Leuten. Man kann irgendwie Briefe schreiben. Man kann, witzigerweise, wusste ich vorher auch nicht, das ist auch so ein typisches neufundländisches Ding wohl. Es gibt sogenannte improvisierte Musikinstrumente namens Ugly Sticks. Wo halt einfach irgendwie, da ist halt in dem Fall halt so ein Helm drauf, dann ist da irgendwie so ein Stiefel dran und es ist halt so ein Stock und man haut halt irgendwie mit dem Stock auf den Boden, haut auf den Helm drauf oder haut auf diesen Stock selber, um dann irgendwie da Musik zu machen, in Anführungsstrichen. So, und das ist wohl auch so ein neufundländisches Ding tatsächlich. Das kann man zum Beispiel machen, oder halt man sammelt so ein bisschen Items ein, um so ein bisschen irgendwie Trivia-Informationen über den bestimmte Aspekte des Ersten Weltkriegs irgendwie zu sammeln. So, also alles von, keine Ahnung, was für eine Art Ration es da gab, was für Waffen da verwendet wurden, so typische Erkrankungen wie halt so Trenchfoot, also wenn halt du die ganze Zeit irgendwie so in feuchten Socken rumläufst und dann irgendwie dein Fuß anfängt, so, ja, abzufaulen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und und auch viel so Gespräche belauschen zwischen den Soldaten, die auch so ein bisschen so, naja, was machen wir jetzt hier eigentlich? Ich meine, wir sind hier irgendwie so ein bisschen gefangen, wir graben so ein paar Gräben mehr und wir, weiß ich nicht, beschießen irgendwie die Gegner von hinter unseren Reihen so ungefähr. Aber irgendwie ist es auch so ein bisschen sinnlos, was wir hier machen. So. Und man bekommt halt nie so wirklich viel Info, wie der Krieg an sich gerade läuft, so, sondern nur so auf seinem kleinen Nebenschauplatz. Und das zeigt dann auch so ein bisschen, finde ich, ganz gut, wie das halt einfach so, der Alltag so abgekoppelt ist von diesen ganzen großen Kriegserzählungen, sag ich mal. So, ne? Genau, also wie gesagt, ich Perspektive so, was ich halt so ein bisschen einen coolen Aspekt fand, zum Beispiel, es gibt da keine Karte, sondern es gibt so eine physische Karte. Das heißt, du holst eine Karte raus, guckst dann drauf und musst dann eben im Kompass gucken, okay, wo muss ich überhaupt hinlaufen, weil du hast natürlich schon irgendwie so Ziele, zum Beispiel, jetzt hier geh zu deinem Offizier und hol ihm deine Aufgabe ab oder geh mal hier in das Postzelt und guck, ob irgendwie Lonnie einen Brief bekommen hat, was weiß ich. Und zentral ist aber wirklich irgendwie diese Beziehung, die sich herausbildet zwischen Lonnie, Gordon und Fischer, weil die relativ eben ungleich sind als Charaktere und vermutlich nie Freunde geworden wären, wenn sie nicht zusammen in diesem Regiment gewesen wären. So. Und das zeigt halt auch ganz gut, was für unterschiedliche Perspektiven diese Charaktere auf eben diesen Krieg haben, wie sie auch dann dadurch irgendwie Gemeinsamkeiten finden, dass das halt teilweise für die auch so ein bisschen, also es ist so immer so ein Zwischending zwischen, sie wollen natürlich wieder nach Hause, aber es ist auch so ein bisschen ein Coping-Mechanismus oder Verdrängung von dem, was halt zu Hause auf sie wartet, so ungefähr. Ne? Also man hat halt irgendwie so eine Aufgabe, die man erfüllen kann und deswegen ist man so ein bisschen raus aus diesem Trott, weil Neufundland auch nicht so viel passiert. So, da gibt es ja auch nur so eine große Stadt, St. John's heißt sie, und da gibt es halt irgendwie einen Fischereihafen, ja, und ne, so, das war es dann halt irgendwie. Und ja, also was ich so ein bisschen komisch fand, ist, dass es manchmal so ein bisschen zu locker, leicht locker der Ton ist, irgendwie so den ersten, ja, wirklich so durchindustrialisierten Krieg mit, sag ich mal, so Kriegsmaschinen im Vergleich jetzt zu, wir haben irgendwie unsere Kavallerie und Infanterie und reiten aufeinander zu, so ungefähr, ne? Und das, also, wobei später auch so ein bisschen noch durchaus Drama und so dramatische Wendungen dazukommen und auch so ein psychisches Trauma, das sich eben bei Fischer irgendwie einstellt. Aber trotzdem, vielleicht ist es auch so ein bisschen die Grafik, weil es halt schon sehr comichaft tatsächlich. Also es ist halt eben extra nicht fotorealistisch, weil es wahrscheinlich auch nicht machbar gewesen wäre mit der Teamgröße. Und ich glaube, so die interessantesten Momente waren tatsächlich so, weil an jedem Abend kochst du halt gemeinsam mit deinen Buddies und du kannst halt auch so verschiedene Zutaten noch irgendwie finden. Und das ist auch halt so eine der großen Gemeinsamkeiten, dass irgendwie so ein typische Mahlzeit, Fish and Brews heißt das, dass im Endeffekt halt so, was ist denn Cod, der englische Fisch? Oh.
Ich weiß, was es ist, aber ich kann nicht sagen, was das deutsche war. Ich gucke.
Hering vielleicht, kann das sein?
Kabeljau,
genau. Also das
Sichi. Die,
ja, genau, auch Kohlenfisch genannt. Genau, also Cod quasi, also Kabeljau ist da drin, dann irgendwie so diese typischen Hardtack-Kekse, die man erstmal so aufweichen muss. Und dann irgendwie noch so ein bisschen Salz und so ein bisschen, wird dann noch so ein bisschen angebratener, gekrusteter Speck drüber gegeben am Ende. Und das ist so ein klassisches Gericht irgendwie. Und das kann man halt dann zum Beispiel irgendwie kochen. Und das ist halt so ein bisschen, ja, da tauschen sich halt einfach die Charaktere aus, so über ihre Sorgen und Ängste irgendwie. Und da werden halt einfach so die Beziehungen noch so ein bisschen weiter vertieft tatsächlich. Und ja, also ich finde halt gerade so dieser Aspekt, dass man halt so diese kleinen Geschichten, diese kleinen Erzählungen statt diese großen Erzählungen, finde ich halt irgendwie sehr gut umgesetzt und macht das Ganze so ein bisschen nahbarer und menschlicher, sage ich mal. Und ja, also das Einzige, was halt auch noch so ein bisschen neben diesem etwas lockeren Ton ist halt, dass so manche Krisen, weil es gibt halt, also wahrscheinlich keine Überraschung sein, aber es gibt so einen großen Wendepunkt in der Story irgendwie, wollte wirklich so eine große, ein sehr traumatisches Ereignis stattfindet. Und dieses Ereignis ist aber, also das ist dann irgendwie mal so für den nächsten Tag noch Thema, aber dann so am übernächsten so ungefähr sind die Charaktere alle wieder, also sie haben es nicht vergessen so, aber sie sind schon trotzdem an mir so, okay, es ist halt wieder jetzt Business as usual, so irgendwie. Und ich meine, keine Ahnung, vielleicht ist es auch Absicht, so nach dem Motto, dass man irgendwie dass man auch irgendwie eh so bombardiert wird mit so solchen Erlebnissen in so einer kriegerischen Auseinandersetzung, dass man einfach gar nicht so die mentale Kapazität hat, dann wirklich da lange bei einem zu bleiben, sondern einfach halt dann, ja, sich mental schon aufs Nächste vorbereiten muss, sag ich mal. Das kann natürlich sein. So. Aber im Großen und Ganzen auf jeden Fall finde ich ein ganz cooles Spiel, gerade weil der Scope auch nicht so groß ist. Man wirkt sich eigentlich wirklich hauptsächlich in seinem Lager und den anliegenden Gräben. So, also wie gesagt, man ist halt wirklich nicht so draußen an der Front. So wirklich. Und genau, noch ein kurzes Shoutout an Discord-User VfB-Fan, der meinte nämlich, also ich hatte es ja schon mal in den Discord gepostet, dass ich es vielleicht vorstellen wollen würde. Und er meinte, dann machst du das eigentlich noch. Ich habe es ja irgendwie, er hat es wohl auch besprochen in seinem in einem Podcast mal von MCZ. Und dann habe ich gesagt, ah ja, stimmt, da war was. Machen wir, kein Problem, gucke ich mir auch mal an. So, HörerInnen-Service, sage ich jetzt mal. Genau, ja, aber auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Dauert auch nicht allzu lange, ist so 3-4 Stunden. Was aber auch daran liegt, dass man die Dialoge nicht skippen kann. Das ist bei mir so ein bisschen so ein Pet-Peeve, finde ich ein bisschen...
Also du skippst Dialoge?
Teilweise, ja. Ja, ja. Also, es kommt ein bisschen drauf an. Also, keine Ahnung. Respekt an alle SynchronsprecherInnen, aber nee, manchmal bin ich einfach nicht so in der Laune. Und dann lese ich halt alles, was da steht. Und wenn ich es fertig gelesen habe, dann klicke ich weiter. So, ne?
Ich habe das gestern zum ersten Mal bei einem Spiel gemacht und habe mich die ganze Zeit schlecht gefühlt. Mhm. Ich kann das gar nicht. Aber ich meine, ich glaube, also du spielst halt auch deutlich mehr als ich. Ich glaube, dann überwindet man sich da wahrscheinlich irgendwann schneller. Bei mir ist halt echt immer so, wenn ich mich mal hinsetze, dann ist halt, okay, ich nehm das jetzt at the pace it is, quasi. Ja, okay. Ich verarbeite das jetzt emotional, ist in Ordnung. Mir geht's gleich wieder gut.
Genau, mach das mal. Ja, du bist halt eher so, weißt du, du bist halt eher so, du willst halt dem, was die MacherInnen sich gedacht haben, willst du eine Chance geben? Und ich denke mir so, nö, keine Zeit. Ich muss jetzt durchrushen.
Wahrscheinlich.
So. Ja.
Ja, fair.
Aber, ja.
Ich habe gestern ja gefragt gehabt, was du vorstellst, weil ich ansonsten tatsächlich gestern das Spiel gespielt hätte. Ich fand nämlich den Trailer extrem cool. Ich habe jetzt so ein bisschen Angst, dass das aus dem Kontext gerissen wird, weil wenn ich das zum Beispiel auf Dating-Apps oder so sehe oder wenn jemand das mir erzählt, dann ist das für mich eine Red Flag. Aber ich lese ganz gerne über, was heißt ich lese ganz gerne? Ich habe ein Special Interest in kriegsbezogener Aufarbeitung. Aber weniger in diesem, was man ja sehr oft hat, ist dieses, oh, große Schlachten oder, oh, was war das? Was war die beeindruckendste Waffe, die welche was? Das interessiert mich nicht so sehr. Also ich meine, ich habe auch ein, zwei Bücher darüber, wie gewisse Taktiken funktioniert haben oder so, aber weniger jetzt dieses, boah, und der Zweite Weltkrieg, XY. Was ich super interessant finde, sind so Accounts von entweder Zivilisten zu der Zeit oder warum sich gewisse Leute entschieden haben, in den Widerstand zu gehen oder halt wirklich so ganz alltägliche Themen vom Krieg. Mhm. So, was ist eigentlich der Alltag von einem Soldaten, der jetzt eben nicht oben sitzt und Entscheidungen trifft? Und so. Und deswegen war das auch eins der Spiele, das mich wirklich interessiert hat, weil gerade wegen dieser Sachen, die du jetzt halt so angesprochen hast, so, dass du dich halt viel mit diesem, du kriegst nicht unbedingt mit, wie der gesamte Krieg funktioniert. Weil wenn du einfach Soldat in Region A bist, interessiert sich keiner oder möchte dich, hat keiner ein Interesse daran, dich jetzt groß darüber zu informieren, was in B und C passiert, weil du gehst da raus und du schießt doch das, was ich dir sage, wo du drauf schießt. So. Also es ist ja wirklich sehr krass, wie klein gehalten informationstechnisch Soldaten zu dem Zeitpunkt dann auch immer sind. Und wie die Verarbeitung teilweise des Erfahrenen funktioniert. Deswegen fand ich das ganz interessant, was du auch gerade gemeint hast, mit dem, es passiert was Großes und dann 2-3 Tage später oder so hat sich das schon wieder erledigt. Oder dass der Ton teilweise relativ leicht wirkt. Das finde ich immer ganz interessant, wenn man das in diesen Berichten liest, wie häufig das halt einfach so ein, dein Gehirn kann nicht schnell genug anfangen zu verarbeiten, was passiert. Entsprechend konzentrierst du dich so auf diese ganzen, weiß ich nicht, Kameraderie-Sachen oder diese zwischenmenschlichen Sachen und all die großen Dinge, die passieren. Entweder ist es so ein Schock, dass du wirklich dann außer Gefecht gesetzt bist und im Endeffekt von abgezogen werden musst, weil du nicht mehr funktionierst als Soldat. Und das ist jetzt hier mit sehr vielen Quotation Marks, in, die ich hier mache. Und das ist aber ja auch dann eine der Sachen, sobald du da nach Hause kommst und eigentlich wieder sicher bist, dass dann dein Gehirn anfängt, das alles zu verarbeiten und aber auch alles gleichzeitig. Und das finde ich eine Sache, die gerade in den typischen größeren Kriegsfilmen oder so immer so ein bisschen, selbst wenn die sich mal mit Trauma beschäftigen, es ist halt immer noch so dieses, ja, aber dann war es ein Held und hat es überwunden und hat seine, so. Und das ist jetzt halt dann auch mal mehr halt beleuchtet ist, dass das in dem Moment versuchst du einfach nur klarzukommen. Und im Zweifel würden diese drei Herren, wenn die dann nach Hause kommen, das dann später verarbeiten und dann wahrscheinlich mit dem PTSD und was weiß ich zu tun haben. Ja. Ich finde, also das ist vollkommen recht, was du am Anfang gesagt hast. So, es gibt keine Kriegsgeschichten, selbst Antikriegsgeschichten, die nicht auch im Endeffekt vom Krieg handeln. Aber dann finde ich es immer sehr interessant, wenn dann der menschliche Aspekt davon mehr betont ist und halt wirklich mal der tatsächliche Preis von so einem Kriegen. Und nicht einfach nur für das Pathetische, wir haben mal gezeigt, wie schlimm das alles ist, sondern das ist realistisch auf keiner Ebene, was es wirklich mit einem Menschen macht und nicht
total.
So
ja.
mit Bevölkerungsgruppe oder sonst was. Genau. Ja.
ja.
Deswegen hatte ich das halt auch auf meiner Liste und dann gestern, als du spielst, das dachte ich mir, ach gut, dann. Dann kann ich mir erst mal anhören, wie es ist.
Genau, dann so. Ja, also das ist schon auch gut umgesetzt, auf jeden Fall, wie gesagt, dieses Klein-Klein, dieses Zwischenmenschliche, genau, und ja, steht ja auch so ein bisschen, also ich musste auch ein bisschen so an Valiant Hearts denken, dieses Ubisoft-Spiel, das ja auch im Ersten Weltkrieg spielt und wo es ja auch um diese zwischenmenschlichen Geschichten geht, aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen anderer Dreh dabei. Weil du ja zum Beispiel auch, da geht es ja auch um die unterschiedlichen Perspektiven. Da hat man ja quasi einmal diesen französischen Soldaten und einmal einen deutschen sozusagen. Genau, aber da muss ich auch irgendwie daran denken, einfach so, dass auch so der kleinere Scope da in den Vordergrund gerückt wird und die kleineren Geschichten, genau. Ja. Ja, also kann man sich auf jeden Fall mal angucken, Caribou Trail.
Nee, auch gerade, es gibt ja sogar eine Demo.
So.
Aha, guck.
Ja.
Kann man?
Die Demo ist, glaube ich, tatsächlich auch, es ist nicht direkt der Anfang des Spiels, sondern es ist so im ersten Drittel, habe ich dann festgestellt. Ja, es ist nicht so der Prolog oder so, sondern es ist so ein, ja, genau.
Ah ja, guck, und wer Valiant Hearts noch nicht gespielt hat, kann das sogar als Bundle kaufen. Guck, 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 ich mache hier den ganzen
so.
Sales Pitch. Ja, das
Wahnsinn.
Liegt aber auch nur daran,
da
weil das jetzt gleich
zusammen.
Das liegt aber auch nur daran, weil das dann gleich in meinem Warenkorb landet, was
so.
Ist okay.
Ja, aber gut, es gibt natürlich Sinn, dass es auch in einem Bundle ist irgendwie, ne? So, von daher. Ja. Deine Spiele.
Ja, mit welchen machen wir jetzt
Wie
weiter?
Wie kriegen wir den Übergang hin? Ja.
Welches?
Also ich meine so. Ja, also man könnte einen kompletten 180-Grad-Turn machen. Oder man geht auch weiter in so eine, wie sagt man?
Geht's bei dir denn danach ein bisschen leichter weiter oder machen wir jetzt erstmal einfach?
Ja, schon.
Ja?
Ja.
Ja, komm, dann bleiben wir jetzt erstmal in der Mood.
Okay, bleiben wir in dem Modus.
Ja. Okay. Ich hab kurz überlegt, ob ich jetzt Paralyze. Nein, also, Spoiler Alert, nachher geht's um Paralyze. Aber nein, ich habe Zero Parades gespielt. Zero Parades for Dead Spies, was ja quasi der Nachfolger von Disco Elysium ist. Ich bin, glaube ich, der einzige Mensch auf diesem Planeten, der Disco immer noch nicht gespielt hat. Ja, ich
okay,
weiß.
Spannend.
Ja, ich weiß. Also ich hab anderen Leuten beim Spielen zugeschaut. aber immer nicht so viel, weil ich mich nicht so viel spoilern wollte. Ich weiß, dass das voll mein Spiel wäre. Und ich habe aber die ganze Zeit so das Ding gehabt, ich spiele das mal, wenn ich mal so quasi Urlaub fürs Spiel nehmen kann, weißt du? So 2, 3 Tage einfach volle Kanne einsperren und spielen. Und entsprechend wartet das jetzt seit 100 Jahren. Und dann tauchte ja jetzt Zero Parades auf in meinen Vorschlägen. Und dann hätte ich jetzt eigentlich gesagt, nein, man muss das ja in Reihenfolge spielen, weil man muss ja wissen, wo es herkommt und warum. Und habe dann gesagt, weißt du was, das funktioniert eh nicht. Ich spiele das jetzt. Sonst landet das auch in meiner Library für die nächsten, ich weiß nicht, wie viele Jahre. Und entsprechend habe ich jetzt Zero Parades gespielt. Ich bin also wahrscheinlich, wenn jetzt jemand wissen möchte, wow, wie macht sich das im Vergleich zu Disco, na, bin ich nicht die richtige Person. Aber ich bin, glaube ich, dann, ich habe auch gesehen, dass es relativ viele Beiträge dazu gab, so ja, schwierig, der Vergleich, da hält es vielleicht nicht mit oder bei manchen dann doch. Ich bin dann jetzt mal die Person, die sagen kann, was hält man von dem Spiel, wenn man sich einfach nur das Spiel anguckt. Und also es hat mich so gehuckt, dass ich die Zeit vergessen habe und zwar so richtig. Bei Zero Parades geht es ja jetzt um eine Spionin, Herschel, Codename Cascade, die reaktiviert wird, wird geschickt nach, ich habe schon wieder vergessen, Porto, ich hätte es bestimmt falsch sagen, Portofino, genau. Und man weiß am Anfang nicht so richtig, was der Auftrag ist. Und man soll aber halt sein Double treffen, der gibt einem dann den Auftrag und dann soll man losziehen. Das Problem ist, in den ersten paar Minuten stellt man fest, irgendwas ist mit deinem Double passiert. Dessen Codename ist Pseudopod. Und du stehst in seiner Wohnung und er sitzt am Tisch mit Kopfhörern auf, hat auch vorher dir quasi gesagt, ja, wir sehen uns dann hier demnächst und ich würde dir dann den Auftrag geben, aber leider kann ich dich nicht mehr richtig treffen und es ist schon so, hä, wieso kannst du mich nicht richtig treffen? Und er ist halt quasi körperlich anwesend, geistig nicht. Und die Vermutung am Anfang ist, ob er vielleicht eine Art Anschlag zuvor gefallen ist und deine Kontaktperson bei der Oper, bei der Organisation, die dich geschickt hat, sagt deswegen auch, okay, Abbruch, du kommst zurück, es hat sich erledigt, sag's nicht weiter, Mann. Und weil wir aber gerade erst wieder reaktiviert wurden und eigentlich mal wieder irgendwas machen dürfen und raus durften, quasi vom Eis geholt wurden, ist Herschels Reaktion, ich finde jetzt raus, was hier los ist und generell stimmt hier irgendwas nicht. Und überhaupt. Und ich fand es vibe-technisch von Anfang an schon echt nice. Ich weiß, dass es wirklich, was das angeht, sehr Disco folgt. Weil das, so viel habe ich von Disco dann schon gesehen, dass ich sage, okay, das ist definitiv der gleiche Vibe, das ist der gleiche Stil. Und ich verstehe manche Kritik nicht so ganz, so von wegen, ja, es erfinde ich jetzt nichts neu. Wenn man das wie ein Genre betrachtet, warum sollte es auch? Also ich beschwere mich ja bei RPGs auch nicht. Oh ja, da habe ich schon wieder einen, der ein großes Schwert nehmen darf und irgendwo drauf. Also meine Güte, das ist fein. Dann sieht das halt genauso aus. Darum hat er das erste auch nicht, hat das erste ja auch funktioniert. Also klar. So, wenn das jetzt der Vibe und der Stil ist und die Art von Spiel, warum sollte man das neu erfinden? Der Vibe hat für mich sehr funktioniert. Was ich positiv überraschend fand, war, wie schnell die Story für mich funktioniert hat. Weil selbst bei Pseudopod habe ich sofort mir gedacht, oh nein, was ist mit dir passiert, Junge? Was kann ich tun? Und er ist halt irgendwie in seinem Körper gefangen. Der sitzt da, mit diesen Kopfhörern, ohne Hose, und du weißt nicht so richtig, was los ist. Du kannst dir dann auch das Gleiche anhören, was er sich angehört hat, und wirst super krank. Und hast da dann schon so ein bisschen so dieses, okay, war das jetzt auch Absicht, war das nicht Absicht? Und wirst dann fängst dann halt an, erstmal so seine letzten Kontakte abzuarbeiten. Wo war er? Mit wem hat er gesprochen? Was ist passiert? Und diese Stadt fand ich auch extrem interessant, weil es halt, ich glaube, das war so eine Sache, die mich bei Wild Disco immer so ein bisschen abgeschreckt hatte, weil der Vibe ist ja schon sehr, Welt ist halt am Ende, ne? So, alles ist scheiße. Du hast die Kommunisten, du hast die Kapitalisten und du hast die Faschisten. Alle haben eine Scheißvariante von Welt gebaut, streiten sich eigentlich alle nur miteinander und den kleinen Menschen geht's scheiße. So. Bei den Faschisten sicherlich deutlich mehr als bei den anderen, aber nichtsdestotrotz definitiv nicht die beste Welt. Was ich cool fand, war, dass so deprimierend oder frustrierend ich den Vibe auch fand, dass ich immer wieder dadurch, dass es so smart geschrieben ist, gut abgeholt wurde. So. Also das hatte dann halt eher diesen Effekt von, ja, ich bin genauso pissig über das. Dankeschön, dass ihr das so schön formuliert habt. Sehe ich auch so. Lass mal weiterziehen. Und ich weiß, dass die Story insgesamt nur, also zumindest was im Moment How Long to Beat It sagt, irgendwas so um die 24 Stunden, 24 bis 28, glaube ich, ist. Ich bin jetzt bei, ich glaube, ein Viertel zu Drittel. Zeittechnisch. Das liegt aber nur daran, weil ich mir, glaube ich, wirklich alles zehnmal angeguckt habe und mir auch wirklich auf jedem Plakat angucke, ob ich irgendwas erkennen kann und einfach so unglaublich fasziniert bin. Storytechnisch, ich will mal von der Story selber nicht so viel sagen, weil ich glaube, das ist halt das Coole, was man da erkennen kann. Aber da waren so ein paar Charaktere dabei. Einer dachte ich mir, der wird dir gefallen, weil da ein Musikladen ist. Und der Typ, der da die CDs verkauft, ist so ein richtiger Musiksnob. Aber so überspitzt, dass er auch ein Formatsnob quasi ist. Und eine Sache, die es da gibt, ist, es gibt CDs, die du dir anhören kannst und während sie angehört werden, wird der Inhalt gelöscht. Und wenn du fertig gehört hast, verlierst du einen Teil deiner Seele, weil du hättest es dir nicht anhören sollen. Weil du solltest es ja erhalten, die Kunst. Und allein, weil sie existiert, sollst du die Kunst wertschätzen. Sie ist nicht dafür da, dass du sie dir auch noch konsumierst, was ich eine interessante Grundgedanken fand, aber es ist halt so, wie unglaublich überspitzt das ist und was der für eine Rede schwingt, um zu erklären, wie furchtbar alle andere Musik ist eine Katastrophe und warum kaufen das denn alle und überhaupt. Und diese ganze Unterhaltung, ich hätte die bestimmt kurz halten können, ich wäre da bestimmt in 3 Minuten durch gewesen. Ich habe mich, glaube ich, 15 Minuten mit dem unterhalten, weil ich es einfach so witzig fand, so, okay, kann ich ihn noch wütender machen? Lass mich mal gucken, ob ich ihn noch wütender machen kann. Ah, es war großartig. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Spiel fertig spielen soll, wenn das so weitergeht mit meinem Zeitinvestment. Und ich weiß auch ganz genau, dass ich danach unbedingt Disco spielen möchte. Aber holla.
Du musst einfach Dialoge weiterklicken.
Ich wusste, dass das kommt. Wobei, aber das ist genau das Spiel, was ich gestern gespielt habe, wo ich dann zwischendurch tatsächlich dann mir so dachte, okay, ich habe es jetzt gelesen, weiter. Und die ganze Zeit habe ich mich dabei schlecht gefühlt. Aber es war halt echt so, ich bin jetzt bei Stunde 4 gewesen zu dem Zeitpunkt und dachte mir, ich bin halt immer noch in der ersten Nachbarschaft, ne? Weil ich wirklich mich mit allen unterhalten habe. Und ob es die Kinder sind, die irgendwie über eine Fernsehshow, das fand ich auch so ein richtig gutes Ding, über eine Fernsehshow, die von dem faschistischen Staat, technofaschistischen Staat produziert wird, so gehuckt werden, dass sie aufhören zu hinterfragen, wo das eigentlich herkommt, weil es ja so cool ist, dass es 66 Techno-Werwölfe da drin gibt, die irgendwelche Sachen bekämpfen. Dass sie auch nicht mehr hinterfragen, was die tun. Ich glaube, wenn du dich lange nur mit dem unterhältst, erzählt sie dir so eine Story, dass die an irgendeiner Stelle in der Serie mal die Stadt der Engel zerstören, inklusive der Engelbabys, was ja vollkommen legitim sei. Und du sitzt da halt nur so und denkst, ist halt schon ein nicer Take wieder fürs Marketing. Und ich wusste, das sind genau die Sachen, warum ich Disco spielen wollte. Diese ganzen smarten Takes oder diese ganzen kleinen Sachen, wo man sich halt denkt, ja, ist ja fein, hast ja recht. Oder selbst wenn du nicht übereinstimmst, wie zum Beispiel mit diesem CD-Typen, dass das einfach so gut geschrieben ist, dass ich wirklich Spaß dran habe. Aber ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich die Meinung teilen würde, wenn ich vor Disco gespielt hätte, dass es mich vielleicht nicht mehr genug überraschen würde. Weil die Mechanik ist halt wirklich, glaube ich, die gleiche. Also das, was ich gesehen habe, wenn ich anderen Leuten beim Spielen zugeschaut habe, ist halt dieses Gleiche mit deinem Halt von Antworten. Wenn du gewisse Sachen machen kannst, kannst du dich halt anstrengen, dass du die erreichst. Bekommst du negative Punkte für die Erschöpfung, Delirium und Angst. Ich bin dauerhaft panisch anscheinend. Ist fine. Und die Fähigkeiten, die du halt hast oder ausbauen kannst, diese typischen Spionfähigkeiten. Ich habe mich so sehr auf dieses, gab eine Variante, wo du sozial komplett inkompetent bist, aber immerhin analytisch gut. Dachte ich mir, okay, das läuft. Ich bin in Unterhaltung und Rollenspiel sowieso scheiße, ist egal. Nehmen wir mal die wenigstens dann irgendwie zwischen Zeilen generell lesen kann oder Informationen verarbeiten kann. Und das ist halt alles schon ganz cool gemacht. Ich weiß nicht, ob ich mehr so so haben sie es hier gemacht hätte, wenn ich halt Disco gespielt hätte. Aber gleichzeitig denke ich mir, und das habe ich ja bei anderen Spielen auch nicht, die ähnliche Mechaniken haben. Von daher weiß ich nicht, ob das dann so fair ist.
Ja.
Und ich finde es immer wieder krass, wenn ich mir überlege, dass das halt, also dass das so in dieser Reihe von Disco als überraschender Indie-Titel damals kam. Weil es einfach, weder damals hat sich das als wirklich Indie angefühlt, was einfach so ein Riesenphänomen war. Da fühlt sich das jetzt so an. Und dann erinnert mich das immer wieder daran, wie viele coole Spiele es eigentlich im Indie-Bereich gibt, die mir einfach mal mehr geben. So storytechnisch oder vibe-technisch oder Mechanics.
Ja.
So kleine Liebeserklärungen. In die Spiele wieder mal.
Ja. Ich meine, ich gibt ja einen Grund, dass wir diesen Podcast so lange machen, ne? Es gibt einfach sehr viel da draußen und es kommt mir viel Gutes, Neues dazu.
Ja.
Und ja. Also ich hatte das Spiel natürlich auch irgendwie auf dem Zettel tatsächlich. Ich habe es auch noch auf der Wishlist auch noch. Aber ich weiß auch nicht, ob ich dazu komme einfach in nächster Zeit. Aber ich meine, läuft ja auch nicht weg, sagen wir so. Und ich habe ja zumindest schon Disco gehabt, ne, sag ich mal. Aber ich finde es auch gut, dass immer mehr Spiele sich an diesem Schema so ein bisschen orientieren, weil es halt einfach einfach dieses Umsetzen von so
Ja,
Tabletop-Mechaniken
total.
in Spielen, aber wirklich so offensichtlich, transparent,
Ja.
nachvollziehbare Tabletop-Mechanik zum Beispiel, das, ne? Weil ja viel früher bei diesen ganzen klassischen Rollenspielen, die zum Beispiel auf D&D basieren, also zum Beispiel das heißt, was wie Baldur's Gate oder so, ne? Dass das ja alles eher so im Hintergrund, das ganze Auswürfeln der Geschichten so. Und ich finde so diese Disco Elysium-Likes, sag ich jetzt mal, die stellen das ja schon eher so in den Vordergrund,
Ja.
sag ich mal, ne? Da ist ja dann nicht so, da ist ja der Prozess, genauso relevant wie das Ergebnis, so, ne? Also der Prozess im Sinne von, du siehst, was du auswählen kannst irgendwie und machst dir die Gedanken, was du auswählen möchtest, wie du irgendwie deine Chancen einschätzt und so. Und ich finde, das ist schon, ja, das ist schon cool, dass es ja mehr dieser Spiele gibt und hat auch so dieses, klar, sind natürlich jetzt gerade, also was bei dir jetzt durchgekommen ist, bei Zero Parade oder auch Disco Elysium sind natürlich auch so Produkte ihrer Zeit, so, ne, also von den Themen, die angesprochen werden, logischerweise. So, aber zum Beispiel, was ich ja vorgestellt hatte, Esoteric App, ist auch so ein bisschen Produkt unserer Zeit tatsächlich, aber das zeigt halt auch, dass diese Arten von Spielen und der Herangehensweise an die Mechanik und wie sie Geschichten erzählen, halt auch abseits davon funktioniert. So. Einfach weil halt so, ja, weil einfach so Tabletop-Rollenspiel ja einfach so eine in sich ja schon so eine Freiheit bietet und dieses Spiel, das finde ich sehr gut, ja, ins Digitale übertragen, diese Art von Spielen. So, also immer gerne mehr davon. So, auch wenn Leute dann sagen, ja, ist ja nur dasselbe wie Disco Elysium oder keine Ahnung, Citizen Sleeper 2 ist genauso wie Citizen Sleeper 1. Ja, okay, klar, aber es kommt ja nicht auf die Mechanik an. So, also bei solchen Spielen, so, sondern
Ja, eben.
ja, wie die irgendwie in die Story eingebettet wird und was für eine Geschichte erzählt wird und
Genau.
ja, wie die Charaktere einfach sich entwickeln oder ausgestaltet sind. Auch gerade eben diese klassischen Flawed Heroes halt,
Ja,
ne?
ja, ja.
So, genau. Also ich werde es früher oder später spielen, ich sag mal so. Bin aber auch gespannt, was bei den ganzen anderen Studios rauskommt, die quasi sich aus der Aufsplitterung von Zaum irgendwie so gebildet haben. Da gibt es ja irgendwie
Ja.
so 5 oder 6 Studios, die alle ihre eigenen Spiele entwickeln, die alle wahrscheinlich Disco Elysium DNA in sich tragen werden. So.
Ja, das Rabbit Hole habe ich auch verfolgt jetzt, weil ich mir dann dachte, ich fand das ja doch jetzt ganz cool. Lass mal gucken, was die ursprünglichen Disco-Leute gemacht jetzt so machen. Und dann ist es direkt eine neue Favoritenbox geworden. So,
Ja,
mal
genau.
gucken.
Ein weites Feld,
Ja.
auf jeden Fall.
Aber das fand ich zum Beispiel faszinierend. Ich hätte halt gedacht, Also ich meine, ich spiele D&D und ich hätte trotzdem gedacht, dass mich das vielleicht oder sehr häufig stört mich das dann irgendwie, wenn diese Mechaniken sehr offen oder eine ähnliche Mechanik verwendet wird. Und das war bei mir hier so ein, das hat so gut in den Flow gepasst, dass es halt, es war halt so dieses typische, ja, wirklich wie bei einem Tabletop, du sitzt da, du kriegst eine Geschichte erzählt und dann guckst du mal, was du würfelst. Und ich hätte auch, das war auch eine Sache, die mich damals bei Disco ursprünglich mal abgeschreckt hatte, bevor ich gesehen hatte, wie Freunde von mir es gespielt haben, dass es halt schon krass viel Text ist, ne? Und dass du halt schon,
Ja, klar.
es wirkt, wenn du andere Leute spielen siehst, wirkt es wirklich sehr passiv. Und wie gesagt, ich habe halt so die Zeit verloren. Hat so gut funktioniert. Und da waren auch, ich bin ja sehr pinsig, was Texte angeht. Da waren so ein paar Stellen, da dachte ich mir, wow, da hättet ihr nochmal einen Lektor gebraucht. Also es fehlen überraschend viele Wörter oder teilweise sind so Übersetzungen ein bisschen komisch. Oder sind Teile von dem, was gesprochen wird, nicht mit übersetzt. Das fand ich tatsächlich ein bisschen frustrierend. Aber im Großen und Ganzen war der Flow halt trotzdem so gut, dass es halt funktioniert hat. Das hat sich nicht wirklich passiv angefühlt. Das war nicht so ein, okay, ich sitze jetzt hier und lausche eine Sekunde. Deswegen ist mir auch so wehgetan, als ich dann angefangen habe, ein bisschen was zu überspringen.
Ja, verstehe,
Next time, next
verstehe.
time. So,
Ja.
okay, wollen wir dann jetzt leiter, nachdem wir über Krieg und dann Faschisten und Seelen.
Gehen wir, genau, gehen wir nicht zwangsweise bunter, aber doch ein bisschen leichter auf jeden Fall. Und zwar Motor Slice. Motor Slice ist letzten Endes eine Kombination aus so, ja, 3D-Action-Adventure- und Parcours-Spiel. Von Regular Studio entwickelt, von Top Hat Studios gepublished und auf den ersten Blick, was auch User Place da im Discord anmerkte, so ein bisschen Mirror's Edge-like, weil halt viel kinetische Bewegung da eine Rolle spielt. Aber eigentlich ist es mehr Ghost Runner, was ich auch vorgestellt hatte, weil es auch viel um Kämpfen geht. Nur statt einem Schwert gibt es eine Kettensäge bei Motor
Ja,
Slice.
sehr gut.
Und halt dritte Person statt Ego-Perspektive. Man spielt dort, oder nee, eigentlich falsch. Die Protagonistin ist Slicer P und hat einen Auftrag bekommen, in eine Megastruktur mit so einem ganz kauderwelschigen Buchstaben-Zahlenkürzel zu gehen, um dort die sogenannten Motors zu finden, was im Endeffekt so alte Bauroboter sind, die so eine eigene Seele bekommen haben, also so alles von irgendwie so Minibaggern über irgendwie so Transport, so Unimog-Transportdinger. Genau, und die sind irgendwie, ja, laufen irgendwie Amok und haben irgendwie so ihren eigenen Willen und deswegen soll halt Slicer P oder generell die Organisation, für die Slicer P arbeitet, diese Motors eben ausschalten. Also der Kampf Mensch gegen Maschine, sage ich mal so, ne? Und als er aber ankommt an dieser Megastructure, bricht der Kontakt ab. Es gibt irgendeine Interferenz, irgendeine Störung und der Kontakt zur Zentrale ist dann weg. Aber Slicer P baut dann mehr oder weniger ihre Drohne, die sie begleitet, um. Und da kommt jetzt der Twist, weil die Drohne bin ich. Ich bin Orbi, wie sie die Drohne nennt. Also ich bin sozusagen die KI, die in dieser Drohne steckt und das ist auch eine ganz coole kleine Idee, dass man die Kamera steuert, heißt aber quasi, dass ich mich steuere. So, ne? Also dass ich quasi nicht so eine Kameraeinstellung steuere, sondern ich steuere quasi, wie die Drohne um sie rumfliegt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel irgendwie in so einem engen Gang bin und der Charakter steht quasi vor meiner Linse und slasht mit der Motorsäge rum, dann gehe ich auch kaputt. So.
Oh.
Also es ist quasi schon so weitergedacht, dass ich selber auch als Objekt in dieser Welt existiere.
Okay.
So. Und ja, also die Aufgabe ist natürlich halt, diese Megastruktur zu erkunden. Ich muss natürlich irgendwie Slicer P so ein bisschen eine Gesellschaft leisten. Also natürlich steuere ich Slicer P auch selber auch, klar, weil sonst wird es ja nicht funktionieren, aber eben diese Kamera ist so, ne? Ist quasi die Drohne. Und also so Fans von Brutalismus werden viel Spaß haben in dem Spiel, weil es ist sehr viel nackter Beton. Man hat direkt so ein Gefühl, dass diese Struktur irgendwie unendlich hoch in die Höhe geht, unendlich weit ist, sehr weitläufig. Es gibt aber eben wirklich nur Beton, Sand und diese Motors sonst und Zement, ne? Also Beton im Werdungsprozess begriffen. Und sonst gibt es da eigentlich nichts. So, in dieser, auf dieser Struktur. So. Und genau, zwischendurch gibt es immer nochmal so Ruhepausen, wo man dann irgendwie so ein bisschen Hintergrundinfos erfährt. Also sowohl über den Charakter selber als auch über die Welt, in der man sich so bewegt. Weil halt dann Slicer P irgendwie ihre Eindrücke teilt. Da kann man halt immer so entweder flirty oder so ein bisschen abweisend antworten als Drohne so auf irgendwelche Fragen. Keine Ahnung, was das für eine Auswirkung hat später. Das ist noch nicht klar tatsächlich. Genau, aber die Hintergrundinfos, die man bekommt, sind tatsächlich relativ minimal. So, also es wird zum Beispiel, also noch, ich weiß halt nicht, wie es später noch ist, weil ich bin jetzt so 2 Chapter drin, habe jetzt so 3-4 Stunen gespielt und es gibt insgesamt, glaube ich, 9 Chapter. Also es ist schon noch einiges vor mir. Und genau, da wird zum Beispiel was erwähnt von einer Age of Isolation, wo halt irgendwie Elder Motors, also das sind sozusagen die Bosse sind, die großen Gegner, irgendwie weggesperrt wurden und deswegen wundert sich halt Slicer P, ja, okay, warum laufen die jetzt hier so frei rum? So, ist das vielleicht so eine von diesen Urstrukturen, die irgendwie eine ganz besondere Bedeutung hat in diesem Kontext Mensch gegen Maschine? Also ja, ist also ein bisschen diffus. Es gibt zum Beispiel auch so eine kleine Einführung, weil man eben auch so ein Headset um den Hals trägt, mit dem man irgendwie scannen kann, wo sich bestimmte Gegenstände befinden oder wo sich auch Gegner befinden. Und das ist eben, also es ist halt, weil es halt eine englische Synchronsprecherin ist, nennt es halt Batten-Tech, also Beton-Tech. Also dieses Headset ist auch irgendwie aus Beton so. Und was es genau damit auf sich hat, ist auch noch nicht so deutlich. Ich weiß nicht, also kann es euch sagen, dass ich aus Beton bin, das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. So, möglich ist es. Orbi. Genau. Und abgesehen davon, dass man über die Story relativ wenig weiß, ist tatsächlich das Spiel selber relativ klar lesbar. Ne? Also zum einen muss man einfach wirklich viel Parcours machen. Es ist viel Platforming mit so Wallruns und Walljumps, irgendwie an Stangen hoch und runter, an Stangen schwingen. Es ist halt sehr vertikal. Also es gibt sehr viel Höhenunterschied in diesem Spiel. Aber auch sehr linear. Also es gibt eigentlich immer nur einen Weg, wie man zu einem Punkt kommt. So. Es ist quasi keine Sandbox oder Open World, dann ist es alles schon sehr linear. Es gibt immer wieder so Abzweigungen, die aber meistens dann nur zu irgendwelchen Bonus-Items führen, diesen sogenannten Orb-Drones oder Drone-Orbs, ich weiß gar nicht, warum es richtig ist, und die haben im Kampf eine Funktion, weil normalerweise bist du nach einem Treffer tot. So. Das ist auch so ein bisschen wieder Ghost Runner-mäßig, ne? Weil da ja auch der Hauptcharakter nach einem Treffer halt stirbt. So. Und das ist bei Motor Slice genauso. Und wenn du aber diese Orbs bei dir hast, sind die so ein Schutzschild so ein bisschen. Das heißt, die nehmen, also die wehren quasi einen Treffer ab, gehen aber selber aber kaputt. So. Also so ein bisschen dein Lebensbalken sind diese Drones. Und der Punkt ist aber der, dass du immer wieder an bestimmten Stellen an Bereichen vorbeilaufen musst, wo diese Orbs quasi deployed werden. Also dann verschwinden die wieder aus deinem Inventar, sage ich mal. So, also du kannst nicht irgendwie jetzt auf einmal 20 Orbs ansammeln und dann unbesiegbar werden, so, sondern du musst sie immer wieder zwischendurch so abgeben. Und genau, die Kämpfe an sich sind halt relativ simpel. Also du kannst halt irgendwie Angriffe parieren. Wenn du halt so einen visuellen Marker, das sind so orangene, wie sagt man, Funken, so, und wenn du die siehst, dann musst du halt irgendwie angreifen, dann parierst du den Angriff. Du kannst zum Beispiel Wurfgeschosse auch parieren und dann zurückschicken, so an den Gegner. Du kannst dich halt rollen, so, kannst einen Angriff aufladen. Ja, aber relativ basic tatsächlich. Und die meisten Gegner sind eben auch nach einem Treffer auch irgendwie erledigt, so, oder zersägt, besser gesagt. Und auch dahin ist es eben gut lesbar, dass du, wenn du dich in der Welt bewegst, du siehst halt eigentlich direkt, wo du hinlaufen musst, weil zum Beispiel an der Wand sind halt so diese typischen, wenn du so da einen Wallrun machen musst, sind so typische Kratzer irgendwie dran, dass du siehst, okay, da geht's irgendwie weiter. So die Stangen und irgendwelche Vorsprünge und so sind eigentlich immer orange markiert, so im Vergleich zu dem Rest, der alles sehr grau und beige ist. Genau, und du kannst zum Beispiel, also was auch noch so orange ist, sind halt so Wandbereiche, wo du dich mit deiner Säge einhaken kannst und dann dich so hochslicen oder zur Seite slicen kannst, dass du quasi so einen verlängerten Wallrun
das cool.
halt so machst. Ne? Also das ist schon ganz cool gemacht, genau. Und was aber so trotzdem so ein bisschen so ein Ding ist, obwohl das alles sehr gut lesbar ist, finde ich, dass das Platforming teilweise so ein bisschen zu, ich sag mal, glitschig ist. Also weißt du, so ein bisschen zu floaty. Das heißt, du springst irgendwie und dann rutschst du noch so ein bisschen weiter, da wo du aufkommst. Und das kann halt, wenn es ein bisschen präziser sein soll, später ein bisschen nervig werden. So, dass halt man da nicht so gute Kontrolle hat irgendwie. Das ist so, nur so ein kleiner Kritikpunkt. So alles in allem finde ich halt dieses Spiel, es hat mich halt so krass nach einer Zeit auch erinnert an Shadow of the Colossus. So, weil du bist dann eben, also Slicer P ist so ein bisschen dann eben Wanda, so der Protagonist. Als Orbi ist man so ein bisschen aggro, also das Pferd halt, ne? Weil das ja auch den Protagonisten irgendwie begleitet und größtenteils irgendwie stumm ist, so. Und weil einfach dieses Spiel diese Welt so eine Einsamkeit versprüht, ne? Du bist halt irgendwie so der einzige Mensch, der da so rumläuft, sind diese Motors zwar noch da, aber es ist alles riesengroß, es ist alles weitläufig. Du weißt eben auch ähnlich wie bei Shadow of the Colossus nicht, okay, also bei Shadow of the Colossus, Spoiler für ein Spiel, das schon 1000 Jahre alt ist, aber you're the baddie, so, bei Shadow of the Colossus, ne? Obwohl du ja deine Freundin retten möchtest, aber du bist ja derjenige, der diese Kolosse umbringt, die eigentlich gar nichts, die eigentlich nur existieren wollen, so ungefähr, ne? Und du bist halt der Böse, so, in diesem Spiel. Und das kann natürlich bei Motor Slice auch noch der Fall sein. Man weiß es noch nicht so genau. Aber es gibt eben auch diese Bosse am Ende von jedem Kapitel, wo du die dann eben dann beklettern musst und dann eben auch die zersägen, zerslicen musst, um halt dann irgendwie weiterzukommen. Und da muss ich mir auch so an Shadow of the Colossus denken, weil die auch so irgendwie, es gibt auch so, der zweite ist direkt so ein fliegender Boss zum Beispiel, wo du auch irgendwie auf so ein Podest draufklettern musst und dann eben draufspringen musst auf den Boss und dann irgendwie da entlang slicen. Also das hat mich schon sehr daran erinnert. So, genau. Es ist halt auch, also es ist halt viel noch offen einfach gerade bei an dem Punkt, wo ich bin. Also, warum sind die Maschinen durchgedreht? Warum haben die ein eigenes...
Weil die Seelen haben.
Ja, möglich. Aber sind die dann gut oder böse, ist die Frage. Sind wir ja auch die Bösen? Oder warum gibt es zum Beispiel dann, warum sind die, warum ist Orbi und die anderen Drohnen, warum sind die gut? Warum sind die Maschinen böse? Die Baumaschinen? Weiß man nicht.
Hat Orbi eine Seele oder ist Orbi einfach extrem obedient?
Das ist die Frage. Also ich meine, man kann es ja so ein bisschen selber steuern, dadurch, welche Antworten man gibt, so, ne? Also was heißt steuern? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es eine Auswirkung hat, aber man kann das für sich selber so etablieren, was Orbi für ein Charakter ist. So, ne? Ja, also viele, viele offene Fragen, aber der Look ist halt total cool. So, also ein sehr cleaner, sehr konturierter Look. Da doch wieder so ein bisschen Mirror's Edge, was ja alles sehr, sehr klare Linien hat. Sehr klare geometrische Zusammensetzung. Und aber trotzdem die Texturen selber halt so Pixel-Art sind, so Minecraft-mäßig halt so.
Ja.
Ne? Also sehr grob gepixelt, die Texturen auf den Sachen. Ja.
Der Look ist schon sehr speziell.
Ja.
Ich finde den cool.
Ich finde den auch richtig cool, ja. Die Protagonistin sieht halt sehr, ist halt so ein, ich sag's mal ganz neutral, so typisches Anime-Girl, ne? Mit den großen Anime-Augen und so, ne? Und auch der.
Aber sie hat mehr an, das ist schon mal nett.
Sie hat mehr an, das stimmt, ja, das stimmt. Und für Musikfans, zum Beispiel vielleicht natürlich. Auch für den Plattenladenbesitzer aus Zero Parades. Es ist ganz cool, ein sehr dynamischer Soundtrack. Wenn keine Motors in der Nähe sind, ist es eher ruhig, aber sobald welche in der Nähe sind, ist es so ein bisschen so Breakbeat-mäßig.
Ah.
Also so Breakbeat, auch so ein bisschen Vaporwave-ig teilweise, also schon auch ein cooler Soundtrack dabei. So, und also das Spiel versprüht sehr viele, sehr spezifische Vibes. So, trägt sich aber auch durch den, sag ich mal, mechanischen Gameplay-Flow jetzt einfach so, ne? Also diese Abwechslung mal zwischen so Platforming-Passagen und dann eben diese Kampfpassagen, diese kurzen und die Bosskämpfe und diese kurzen Ruhephasen, wo du eben was über diese Welt lernst. Das ist schon alles sehr gut getaktet. So und sehr kurzweilig und auf jeden Fall eine Empfehlung.
Wenn ich dann, wenn Plattformer mich nicht so unfassbar nervt,
ja.
Dann wäre das voll ein Spiel für mich.
Ja.
Ich gucke mir sowas so gern zu. Ich spiele die auch so für 5 Minuten. Okay, vielleicht eine Stunde oder so. Aber dann ist mein Frustrationslevel so hoch.
Aber ich meine, vielleicht ist das das nächste Genre, für das du dich erwärmen kannst.
Ich hätte beinahe ein Spiel gespielt, was richtig, richtig cool aussah. Und dann habe ich nochmal durchgelesen, wie es so beschrieben wurde. Mhm. Und dann stand bei irgendeinem, ja, das ist so weittechnisch, beziehungsweise, also das quasi, was die Frustrationslevel angeht, ist es so, folgt es quasi Dark Souls. Und ich so, alles klar, das schiebe ich zu Chrissy. Ich bin raus.
Oh. Frag mich in 10 Jahren nochmal so ungefähr.
Genau, wenn ich vielleicht dann irgendwo mal. Oh, kann's nicht.
Ja. Ja, so ein bisschen bunter ist dein zweites Spiel ja schon, ne? Also ist auch, also ich meine, Motor Slice ist auch sehr, wie soll ich sagen? Es ist sehr hell, im Mangel eines besseren Wortes, weil natürlich sehr viel so Sonne und Sand und so, ne?
Ja.
Aber so richtig super bunt ist es nicht. Es ist schon sehr, es ist eher so Kontraste. Ne, das Orange
es folgt
und das
auf diesem Orange and Teal,
genau.
Das, was es mal eine Zeit lang so unglaublich viel gab.
Genau, der Klassiker.
Folgt es dann sehr, ja.
Aber bei deinem zweiten Spiel gibt es noch ganz viele Farben, ganz viele mehr Farben tatsächlich.
Es ist also, ich habe Paralyze mitgebracht. Mhm. Also ich weiß, es ist mal wieder im Early Access. Aber Paralyze war auf meiner Liste seit Ewigkeiten. Ich bin nämlich so Sims-Fan der ersten Stunde.
Mhm.
Habe alle Sims gespielt. Meiner Meinung nach weiterhin das beste Sims ist Sims 2. Sims 3 ist hässlich, kann aber viel. Und Sims 4 ist einfach nur Unverschämtheit. Hübsch, aber nur Unverschämtheit.
Mhm.
Hat mich nicht davon abgehalten, viel zu viel Geld in Add-ons zu packen. Das ist das Einzige, wo ich so richtig. Ich finde, bei vielen Sachen schaffe ich es mit meinen Prinzipien, mich vom Kauf von Sachen abzuhalten.
Mhm.
Bei Sims ist meine innere 7-Jährige, die damals das allererste Mal Sims 1 gespielt hat, einfach zu sehr im Driver's Seat. Ich möchte einfach endlich mal wieder ein Sims spielen, was dann wirklich auch alle möglichen Sachen kann. Und ich reg mich hart darüber auf, wie klein geschnippelt man jetzt alle die ganzen Sachen. Allein, als Sims 4 damals rauskam, dass du nix konntest, dass du ja nicht mal irgendwie kleinen Kinder. Egal. Jedenfalls rege ich mich die ganze Zeit auf und ich möchte einfach eigentlich eine Alternative haben. Und entsprechend waren natürlich diese ganzen Sims-Alternativen, die über die letzten Jahre so in Entwicklung waren, seit Ewigkeit auf meiner Liste.
Mhm.
Und dann kam mir jetzt Paralyze raus. Ich gucke auf den Dings. Weniger als eine Woche. Ja, Early Access, aber es war dann halt echt so, okay, ich brauche jetzt eine Alternative, ich muss jetzt das wenigstens ausprobieren, mal gucken. Ich finde es ziemlich nice.
Mhm.
Es hat halt so diese richtigen Kinderkrankheiten, die halt Early Access-Spiele haben. Und die kann man definitiv betonen. Also du hast noch viel so Sachen, dass du irgendwo hängen bleibst oder dass es halt manchmal wirklich lange lädt oder dass so die Sachen, auf die man sich so gefreut hat, manche im Baumodus oder so, noch nicht so richtig perfekt funktionieren. Also worauf ich mich halt wirklich, wirklich sehr gefreut habe, war der Baumodus, weil Paralyze ja genau diese ganzen Sachen, über die sich jeder bei Sims jetzt beschwert hat, übernommen hat, dass du halt viel freier die Wände legen kannst, dass du gewogene Wände halt wirklich viel freier bewegen kannst, dass du langfristig dann Sachen auf die gewogenen Wände packen kannst, was du aktuell noch nicht kannst. Dass du eigentlich alle möglichen Sachen umfärben kannst, wie immer du willst, was ja aus irgendeinem Grund Sims 3 konnte und dann wieder vergessen wurde. Also es hat halt so diese ganzen Sachen, auf die ich mich richtig gefreut habe, aber es ist halt aktuell schon noch buggy, was das angeht teilweise. Oder so ein bisschen so, funktioniert noch nicht so nice. Ich gebe auch zu, ich habe es jetzt nicht auf meinem typischen Gaming-PC gespielt, sondern halt auf einem, den ich jetzt hier hatte. Kann gut sein, dass es nochmal ein bisschen flüssiger läuft dann oder dass ein paar von den Bugs dann halt weg sind. Mhm. Man muss aber auch dazu sagen, ihnen sind viele der Bugs selber auch bekannt. Fast im Hauptmenü ein Knopf, wo du entklemmen drücken kannst, falls deine Paras irgendwo hängen bleiben. Also ihnen ist durchaus klar, wir sind noch nicht an einem Punkt, wo einfach hier alles funktioniert. Und der Early Access, das fand ich auch sehr faszinierend, wie deutlich sie das gesagt haben. Das ist im Endeffekt halt ihre Alternative zu Testern. So, sie können sich nicht, das sind irgendwie 15 Leute da bei Paralyze Studio, die können sich halt nicht so viele Tester leisten, wie man das vielleicht gern hätte. Also machen sie den Early Access und haben einen Button unten hin gepackt mit, bitte sagt uns einfach Bescheid, was nicht funktioniert, wir regeln das dann. Wer jetzt also erwartet, dass die ganzen Frustrationsgefühle, die man damals als Sims 4 rauskam, weg sind? Dafür vielleicht noch nicht. Da muss man ja vielleicht noch ein, zwei Jahre geben. Wer aber Bock hat, endlich mal wieder eine Life-Simulation zu spielen, die zumindest den Anspruch hat, dir ein komplettes Leben zu geben von Anfang an. Und nicht jetzt schon sagt, ja, und dann könnt ihr vielleicht später 20 weitere Add-ons kaufen, damit ihr eventuell ein komplettes Leben bauen könnt. Der kann sich das auf jeden Fall mal angucken. Also allein die Stadt, die im ersten, die, also es gibt im Moment nur eine, die schon vorgebaut ist und die man kann, die heißt Melino. Melino allein hat so viele Mini, also die World hat allein so viele Mini-Nachbarschaften, wie ich glaube, die ersten zwei oder drei Add-ons zusammen nicht hatten bei Sims 4. Und die sind auch super detailliert und süß gemacht. Also du hast dann da halt auch so Sachen wie, dass da wirklich mal eine Pharmacy auf eine Ecke reingebaut ist und dass du eine Bibliothek hast. Und das, und ich war jemand, ich habe damals, als ich, oder auch jetzt, wenn ich Sims spiele, wenn ich mal wieder anfange, ist meine erste Amtshandlung, komplette Welten platt zu machen und eine komplette Welt von neu zu bauen. So. Und dann suche ich mir halt entweder aus dem Store da oder baue mir selber halt wirklich lauter Klotz zusammen, weil ich halt finde, die Welten fühlen sich leer an. Das, es fühlt sich nicht an wie eine richtige Stadt. Du hast nicht wirklich die Sachen, die du bräuchtest, damit du sagst, okay, da kann jetzt jemand leben und hat alle Möglichkeiten vor Ort. So.
Verstehe,
und das haben die hier wirklich gemacht. So. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob man die Ästhetik schön findet, weil es ja sehr comic-y ist. Und für mich war das tatsächlich auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang. Aber das liegt halt, glaube ich, daran, weil wir halt seit, ich will nicht drüber reden, wie lange das jetzt schon ist, aber sind ja jetzt auch über, sind es 30 Jahre? Nein.
Das erste Sims, meinst du?
Doch, das könnte hinkommen. Oh Gott, oha, oh Gott, ja. Ich möchte nicht drüber nachdenken. Jedenfalls haben wir halt die gleichen Look seit sehr langer Zeit oder ähnlichen Look seit sehr langer Zeit.
Es sind nur 26 Jahre übrigens, alles gut. Keine 30.
Oh, habe ich mich gerade erschrocken. Ich habe gerade so geguckt und dachte mir so, warte mal, das war Grundschulalter. Okay, jedenfalls. ist bitter. Ich glaube, wenn das jetzt wirklich, das ist, glaube ich, ein Spiel, das kann man machen. Das kann man wirklich machen. Die haben sich Mühe gegeben, die haben auf so viele kleine süße Details geachtet. Allein wie auch die Unterhaltung funktionieren. Natürlich steuerst du deine Paras, aber es ist weniger, ich kann dir jetzt sagen, was auch immer ich möchte, dass du das tust in der Unterhaltung oder was du ansprichst in der Unterhaltung. Und weniger dieses, ja gut, du kannst halt alle möglichen Sachen freischalten während der Unterhaltung, wenn ihr euch gut genug kennt, kannst du anfangen zu flirten. Sondern es ist wirklich mehr so ein Gesprächsflow teilweise. Also du bist dann in der Unterhaltung mit mehreren Leuten und währenddessen lädt sich eine Skala quasi auf. Und nur wenn die erreicht ist, kannst du wieder eine neue Anweisung für die Unterhaltung geben. Und die ist ausschließlich darauf basierend, was dein Para in dem Moment gerade sagen wollen würde, was gerade passt, zu dessen eigenen Interessen. Also zum Beispiel, ich hatte eine, die sehr ernst war und einen Teenager, der sehr, sehr lebhaft und verspielt war und Musik mochte. Und dessen ersten Themen waren zum Beispiel, du bist im Zug am Anfang auf dem Weg nach Melino und du hältst dich unter dem Schaffner und sobald diese Skala voll ist, wollte halt mein Teenager als erstes darüber reden, ob du die Sounds vom Zug samplen könntest. So. Und ob du daraus dann was machen könntest. Während meine Ernste halt über den Zugplan reden wollte. So. Und du hast halt immer so drei Optionen, die er dir dann sagt, das könntest du jetzt machen. Weil das ist, was dein Sim, dein Para, siehst du, guck, 20 Jahre, 26 Jahre Training, was dein Para als aufgrund dessen eigener Persönlichkeit jetzt wirklich wollen würde. Während du ja bei Sims wirklich sagen kannst, so, ich will jetzt aber, dass du einen Witz erzählst. Gut, dann ist der vielleicht scheiße, aber ich will jetzt, dass du einen Witz erzählst. So. Das fand ich eigentlich ganz nice. Die Jobs sind aktuell noch, du kannst halt eine Handvoll suchen, aber du kannst auch so diese Mini-Aufgaben übernehmen. Du hast überall in der Stadt so Blackboards mit Aufgaben, damit du die Leute, die in der Stadt wohnen, ein bisschen besser kennenlernst, Aufgaben für die erfüllst und dann kannst du die abgeben. Das sind so Sachen, das kam halt irgendwie mit einem vierten Add-on oder so bei EA. Das hat ein bisschen länger gedauert. Und was ich auch faszinierend fand, war am Anfang, wenn du deinen Parada so gebaut hast, wo du wirklich auch viel einstellen kannst, gibt es eine Mechanik, dass du deinen Director auswählst. Quasi, wer führt Regie in dem Leben deiner Paras? Und dann gibt es halt einen, der schwierigere Entscheidungen trifft, dramatischere, da kann dein Paras dann halt mehr passieren. Oder du willst halt quasi jemanden, der mehr so eine Feel-Good-Story macht. So, dann hast du halt ein Casual Gap. Und das fand ich ein interessantes Framing, dass du halt sagst, das ist halt eine Story, die wir jetzt hier erzählen. Du kannst dir aussuchen, in welchem Framing du das machen möchtest. Ich fand, also ich meine, für Early Access, das kostet jetzt, glaube ich, irgendwie 35 €, 40 € was in dem Dreh. Ihre eigene Aussage ist halt wirklich, es dauert noch 1 bis 2 Jahre, bis es dann fertig ist. Da muss, glaube ich, jeder selber wissen, ob er jetzt quasi jetzt schon anfangen möchte. Ich werde es, glaube ich, auf jeden Fall noch eine Weile spielen, weil es wirklich so unterhaltsam war. Und einfach so diese ganzen Frustrationsdinger, die sich bei mir jetzt über die letzten 10 Jahre lang von Sims 4 angestaut haben, weggemacht hat. Natürlich ist es aktuell jetzt noch nicht so umfangreich, wie wenn du in Sims 4 mit, ich weiß gar nicht, wie viele Add-ons das jetzt sind, 30, hast. Fair. Aber es ist auch ehrlich gesagt nicht so leer, wie man jetzt denken könnte, wenn man sagt, wir vergleichen die Basic Games. Und die, du kannst halt so viel machen. Also ich war wirklich fasziniert. Du kannst, so klein, es ist halt auch ein bisschen bitter, ne, dass man sich als Sims-Spieler so daran gewöhnt hat. Aber dass ich mich überall hinlegen kann oder dass du halt irgendwo dann dein Yoga machen kannst. Oder dass du, wenn du da halt eine Bude einrichtest, dass du nicht erst einen Cheat nutzen musst, damit du die Sachen frei bewegen kannst. Und meine Herren, mal wieder zu sehen, was so ginge, wenn man denn wollen würde. Es war schön.
Ja,
War sehr schön.
wenn man da nicht alles, wenn man nicht alles durchmonetarisieren
Naja. Also ich
würde
meine,
und so,
du
ja.
kannst ein Set Pflanzen kaufen für 5 €, wenn du möchtest, für Sims. Und hier waren so viele süße kleine Sachen, Pflanzen, die ich. Oder kleine Sachen, dass ich bei dem Base Game schon, wenn ich meine Bücherregale dahin gepackt habe, weitere Deko auf jedes einzelne dieser Bücherregale packen kann. Egal welches das ist. Es muss nicht ein spezifisches sein, wo dann vielleicht noch was frei ist, wo ich was drauf packe. Ist unglaublich, dass ich mich über sowas so gefreut habe. Aber ich hab so viel Spaß gehabt. Befürchte natürlich, dass das dann auch wieder so ein richtiger Zeitfresser wird, aber.
Du, bestimmt, ja. Ich fand's halt, ich habe gerade mal so ein bisschen geguckt. Ich find's ja richtig spannend, dass das ja eigentlich als Solo-Projekt wohl gestartet ist. Und zwar vor 2019.
Ja,
Also auch schon ewig in der
ich,
Entwicklung so,
das
ne?
ist ewig auf meiner Liste. Das
Ja.
ist ewig auf meiner Liste.
Ja, aber krass, dass es jetzt tatsächlich ein kleines
Na,
Team
das
gibt
waren
und
ja,
raus ist jetzt, ja.
genau. Also Paralives und Insol waren ja die beiden, die so gehypt wurden als Alternativen. Und Paralives hat halt definitiv die verspieltere Optik. Kann aber. Ja.
Ja, ich glaube, Insol hat doch auch so ein bisschen, ich glaube, da ist das nicht so ein bisschen auch dann im Endeffekt gescheitert an den Versprechungen, die es da so gab, weil das sollte ja auch, da sollten ja die Zois sollten ja eine ganz, von einer ganz anderen Ebene, was ihre, ich sag mal, ihre
Ja.
KI angeht, so agieren. So. Also viel
Aber das ist doch,
autonomer und
glaube ich,
so.
auch immer noch, ist das nicht auch immer noch in Early Access? Ja, ist es.
Ja,
Ist auch in
okay.
Early. Ja, ich glaube schon. Ja. Die hatten aber auch so Sachen, dass sie halt, also die wollten ja so extra realistic aussehen, damit sie
Ja.
diese ganzen Leute vom typischen Content abgreifen können bei Sims. Das war schon ganz cool, aber es war halt, glaube ich, auch einfach noch nicht so weit. Und ich glaube, die haben sich halt, da hat Paralives halt dazugelernt. Die haben jetzt, glaube ich, besser erklärt, hier, wir sind Early Access, wir
Ja.
haben noch sehr viele Limitationen. Es ist halt noch nicht so weit, okay? Und ich glaube, das hat Insol damals halt einfach nicht gemacht. Insol war halt, okay, wir müssen jetzt raus, als die ganze Diskussion war mit Sims 5, ob es kommt oder nicht. Und ja.
Ja, aber jetzt spricht irgendwie niemand mehr drüber, gefühlt.
Nee, ich glaube nicht. Also
So.
ich weiß nicht, vielleicht, ich meine, es kommt ja ursprünglich aus Korea. Vielleicht ist es in Asien erfolgreicher als hier.
Das kann
Weiß ich
sein,
nicht, ehrlich
stimmt, ja.
gesagt.
Das ist möglich.
Ja.
Ja. Ja, aber gut, dass es Alternativen gibt, auf jeden Fall.
Ja, es war halt sehr überfällig, um es mal, also sagen wir mal ehrlich. Also das ist halt zum Beispiel so eine Sache, die haben halt ihr eigenes Genre quasi gehabt und dann auch so richtig drauf gesessen. Und es gab einfach niemanden, der mal irgendwie was herausfordern konnte als Alternative oder so. Und so ein bisschen gesunde Wortfindungsstörungen in beiden Sprachen, das ist ganz
Konkurrenz,
furchtbar. Danke.
Wettbewerb, ja.
Ja, Competition war in meinem Kopf, aber es wollte
Competition.
einfach nicht, also es war
Das
nur
wollte
auf
nicht
deutscher
raus, ja.
Aussprache, es wollte nicht. Okay, kriegen wir hin. Genau, ist halt notwendig.
Ja.
So. Und ja.
Ja, und vor allem, also vielleicht noch so ein kleiner Nachhak. Tatsächlich, wer generativer KI kritisch gegenübersteht,
Ist auch nicht für ihn.
der ist bei INSOI auch nicht an der richtigen Stelle, weil
Ja.
das ist sehr viel Gen AI mit dabei. Und bei Parallels halt dann zum Beispiel nicht.
Genau. Ja, bei Parallels kriegst du auch schon relativ viele Mod-Sachen und da finde ich auch das Studio ganz gut. Die haben halt gesagt, das hat bei den anderen Simulation Games hat das davon gelebt, dass die Community das gerne macht. Also unterstützen die das auch und die werden halt nicht so einen Crackdown machen, wie EA zwischendurch gemacht hat. Aber ja, bei Insel war damals schon bekannt, dass die relativ viel Gen AI machen. Jetzt haben sie es ja nochmal weiter ausgebaut gehabt. Für easy Mod Creation. Ja gut, aber es bringt halt nichts, wenn dann alles gruselig aussieht.
Das stimmt. Wenn das Ergebnis nicht stimmt, dann ist easy ja auch Quatsch. So.
Ja.
Aber
Aha, jetzt bin ich gespannt. Die Überleitung.
was richtig easy auch ist
Ja.
und gar kein Quatsch, ist mein Leckerlevel dieses Mal. Und zwar geht es um Gözleme. Ich hoffe, ich spreche richtig aus. Und Gözleme sind quasi ein klassisches Imbissgericht aus der türkischen slash anatolischen Küche. Und es sind einfach, wenn man es ganz basic sagen möchte, gefüllte Fladenbrote. So, ne? Also du hast, normalerweise ist es halt so Jufka-Teig, das ist ja so ein spezieller Teig. Kann man aber auch machen mit zum Beispiel Blätterteig oder so einem Flammkuchenteig oder zum Beispiel, genau, Jufka, also Filoteig, ne? Ist der wird es hierzulande genannt. Und genau, und das Teil habe ich von so einer veganen Foodfluencerin von Instagram. Das ist ja, also mittlerweile, mein Instagram besteht, glaube ich, zu 50% aus veganen Rezepten oder veganisierten Rezepten und 50% Japan-Content, so mittlerweile, also Reisecontent aus Japan. Genau, und da bin ich eben darauf gestoßen, weil die veganisiert nämlich so ganz viele Sachen von anderen Foodfluencern, die halt irgendwelche Sachen nachbauen oder halt selber sich ausdenken und sie stammt eben, glaube ich, aus der Türkei, die Foodfluencerin, und deswegen hat sie auch ganz viele eben türkische Rezepte eben veganisiert. Und genau, Gözleme ist halt eins davon. Und zwar halt auf eine ganz schnelle Art. Also wirklich einfach, du kaufst dir halt deinen Flammkuchenteig, deinen Blätterteig im Supermarkt. Du teilst den quasi in so vier Streifen, dann legst du so zwei über Kreuz übereinander, machst in die Mitte halt die Füllung, was in dem Fall und auch häufiger ist, so einfach Spinat und veganer Käse, Salz, Pfeffer, klappst es zu, walzt es aus, ganz wichtig, schön dünn ausrollen und dann packst du in die Pfanne. Ja, und das ist es dann im Endeffekt schon so. Und das ist halt super, super einfaches, super schnelles Fingerfood irgendwie. Man kann es auch so Fusion-mäßig mit Pizzateig machen, also Fertigpizzateig geht auch ganz gut. Ist dann nicht so fettig tatsächlich, was ganz gut ist, weil Blätterteig ist ja von sich aus natürlich so ein bisschen, ne, mehr Fett dran. Aber ja, genau. Und das habe ich jetzt schon häufiger tatsächlich gemacht, weil es halt einfach super schnell geht. So, und ja, wenig Aufwand, viel Ergebnis. Easy, aber kein Quatsch. So.
Jetzt
Genau.
habe ich richtig Hunger.
Ja, so. Ist ja auch die beste Zeit für so einen Nachmittagssnack, ne?
Total, total.
So. Es ist jetzt bei uns hier 15:20 Uhr an einem Samstag. So. Genau. Ja. Mit diesem kurzen Shoutout würde ich auch sagen, ist es okay, wenn wir uns gegenseitig in die Nahrungsaufnahme, Nahrungssuche entlassen. Wenn euch da draußen, die ihr zugehört und zugeguckt habt, dieser Podcast und Videocast gefallen hat, dann teilt ihn gerne mit allen Leuten, die es interessieren könnte, und lasst uns auch gerne bei Apple Podcasts ein paar Sterne da. oder auch gerne eine kleine Textbewertung, wenn ihr mögt. Und wenn ihr kein Apple Podcast nutzt, dann könnt ihr natürlich auch immer gerne bei YouTube aufs Abo klicken, da einen Kommentar da lassen, einen Daumen, gerne schreiben, was ihr von meiner neuen YouTube-Thumbnail-Clickbait-Offensive haltet. Ich habe mich ja jetzt quasi so ein bisschen versucht, dem Algorithmus anzupassen. Mal schauen, ob es funktioniert. So, ne? Ist ja immer so ein bisschen, ich glaube, ich kenne niemanden, der YouTube macht, der diese YouTube-Thumbnail-Logik gut findet. So dieses ein erschreckter Gesichtsausdruck, ein überraschter Gesichtsausdruck, zwei Wörter drauf mit möglichst Clickbait und so. Ne? Also das heißt Clickbait,
ja doch.
Schon Clickbait, aber ist nicht im Sinne von, da steht da nicht drin, da ist da nicht das drin, was draufsteht, aber ist halt trotzdem schon sehr natürlich Attention-Grabbing und so. Ne? Also die, sag ich mal, die mildere Art von Clickbait. So. Und auch das könnt ihr natürlich gerne bei YouTube dann kommentieren oder bei Discord im Feedback-Kanal. Link gibt's in den Shownotes und bei lostlevels.de oben rechts, was ihr so von meinen kleinen Bildchen haltet, die ich für unseren Videocast so anfertige. Ansonsten findet ihr natürlich alle unsere Episoden auch auf lostlevels.de und alle Möglichkeiten, wo ihr uns noch so folgen könnt, zum Beispiel bei Bluesky at lostlevels.de, gibt's aber auch kompakt zusammengefasst auf lostlevels.de/subscribe. Wiebke, wo bist du im Netz unterwegs?
Bei Instagram als Nadapoi, nadr.poi.
Sehr schön. Mich findet ihr im kompletten Internet unter Zanderbird, Zanderbird, wie der Vogel. Vielen Dank natürlich wie immer an Pete Lektro für die musikalische Untermalung des Podcasts. Ihn findet ihr auf Bluesky unter mitvorteil.bsky.social oder auf YouTube unter seinem Pen and Paper Rollenspielkanal Mitvorteil. Wir sagen danke fürs Hören und Zugucken. Bleibt lecker und bis zum nächsten Mal.